herzlich willkommen bei unserem Visto Forward Podcast. Mein Name ist Sandra und ich freue mich, Herr Rüdiger Maas, den Referenten der 54. Innovation Night, begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und Vorstand des Instituts für Generationenforschung in Augsburg. Rüdiger Maas beschäftigt sich insbesondere mit den Alterskohorten der Generation Z und der Generation Alpha. Rüdiger, kommen wir gleich zur ersten Frage. Welchen Führungsstil schätzt die Generation Z? Und wie bekommt man aktuelle Führungskräfte fit für die Führung von dieser Generation?
Also sind jetzt zwei Fragen, die recht komplex sind. Also ich fange mal hintenrum an. In der Regel wollen junge Menschen, wenn sie in der Arbeit sind, dann nicht mehr so gern Führungskraft werden. Also das ist eher, was sie gern sich vor der Arbeit wünschen würden. Aber wenn sie in der Arbeit sind, sind die mit sehr, sehr vielen Themen behaftet, die jetzt nicht unbedingt für die Jüngeren toll sind. Wie zum Beispiel jetzt, muss schon ein bisschen Vorbild sein, länger bleiben, Kritikgespräche führen, all das. Je nachdem, was man natürlich für einen Führungsstil hat, ist das eher, wo Jüngere dann tatsächlich abschreckt. Welcher Führungsstil? Also im Endeffekt beschlichten Jüngere, dass manches zu brachial wirkt am Anfang. Die hätten es ein bisschen langsamer gern, also eher so einen patenschaftlichen Führungsstil, wo die sich gleich mit einbringen können, auch mit den positiven Dingen, die sie eben gut können. Und dann ein Führungsstil, der sich halt dann ein Stück steigert. So muss man sehen. Also gern so klassische Strukturen mit klassischen Hierarchien, aber in dem Fall was Partnerschaftliches im Team, wo ich gleich akzeptiert und gleich anfangen kann.
Sehr spannend. Ja, das ist, glaube ich, einfach ein Riesenthema. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie rekrutiert man denn die Generation Z am besten bzw. am erfolgreichsten?
Ja, es kommt darauf an, ob ich einen Akademiker nehme, also jetzt frisch von der Uni, oder einen Azubi nehme. In der Regel immer in der analogen Welt. Also bitte keine TikTok-Videos machen oder auf Instagram. Das wird dann einfach nicht gut an der Stelle oder nicht so, dass es die Jungen gut finden. Und wenn wir es Erwachsenen so machen, dass es die Jungen gut finden, dann kommen Leute, die wir vielleicht für die Arbeit nicht gebrauchen können. So muss man das ungefähr sehen. Das ist so, als hätte man früher irgendwas gemacht, was jugendstylisch ist, zum Beispiel jetzt irgendwie auf ein Konzert gehen, so ein damals so AC/DC-Konzert, und da ist mein Vorgesetzter, den hätte ich einfach nicht ernst genommen. Die hätten dann gern so eine Art Tag der offenen Tür, wo ich den Ausbilder kennenlerne, zum Beispiel jetzt bei den Azubis, wo auch vielleicht meine Eltern mit könnten an dem Tag. Ganz wichtig und toll wäre es natürlich so, den Menschen im zweiten oder dritten Lehrjahr kennenzulernen, der dann mir dann erklärt quasi, wie war es eigentlich, wie hast du das wahrgenommen, so ein offener Austausch. Dass man die Berufsschulen geht, messen und so weiter, das sind eigentlich die Dinge. Also immer, wenn wir abfragen, tatsächlich eher in die analoge Welt, weil die digitale Geschichte, also es muss keiner Tanz-TikTok-Videos machen in irgendeiner Arbeit, es muss keiner irgendwie Instagram-mäßig posten in irgendeiner Arbeit, sondern die wollen tatsächlich sehen, was erwartet mich da. Und das finde ich einen ganz, ganz smarten, ganz, ganz tollen Anspruch, den die da haben. Während die Älteren sich immer so verbiegen, weil sie denken, jetzt kriegen sie die Jungen auf Social Media. Und das sehe ich eben überhaupt nicht. Da ist so ein enormer War of Talent, weil eben alle auf Social Media permanent sind. Wenn ich TikTok 20 Sekunden Videos permanent anschaue, dann falle ich ja erstmal gar nicht auf. So, wen ich aber gut kriegen könnte, wären die Eltern. Die Großeltern auf Facebook, die Eltern auf eBay Kleinanzeigen, die könnte ich da kriegen und die könnte ich fragen, ob sie mal ihr Kind zum Beispiel zum Tag der offenen Tür begleiten. Also will ich es nicht ganz abschreiben, aber man muss eben anders rangehen.
Und je nach Zielperson und
genau.
Zielobjekt einfach anpassen.
Auch ja, genau. In dem Fall. Das war eine Zeit lang so, da haben sie einfach den Facebook-Account mit dem Instagram gedoubelt. So, also das sind da zwei völlig unterschiedliche Kanäle, so einfach darf man es halt auch nicht machen. Wenn ich es machen muss, ist es richtig machen, das kostet aber sehr viel Zeit und Aufwand und das würde ich halt einfach keinem zumuten wollen.
Wie schaffe ich eine Organisationsstruktur, die die Generation Z befähigt, gut zu arbeiten?
Ein bisschen so, wie ich es beschrieben habe, also wir dürfen ja nicht die ganze Organisation ändern, wir haben immer noch die älteren Menschen im Unternehmen und wenn jetzt die nächste Gruppe kommt, also nach der Generation Z, müssten wir sie ja wieder anpassen. Und wir verlassen da immer ein bisschen so auch den Inhalt der Arbeitswelt oder auch des Unternehmens. Also ein Unternehmen hat es ja auch erfolgreich gewesen, genau weil sie solche Strukturen, weil sie solche Dinge hatten. Da würde ich eher Brücken bauen. Wie schaffe ich es, dass die Jüngeren Teil meiner Organisation werden, ohne dass ich die so groß verändere, sondern ich muss es transparent, also ich muss es ein bisschen breiter machen, sodass da auch eine Möglichkeit ist, sich mit zu integrieren, ohne dass ich mich verbiege. Das würde ich eben nicht machen. Ich würde zum Beispiel auch keine flachen Hierarchien bei den Jüngeren machen. Das ist einfach zu viel Grauzone, das würde ich nicht machen. Ich würde tatsächlich da, wo ich gut bin, das würde ich so lassen und würde Chancen einbauen, dass die Jüngeren quasi sich da integrieren können.
Kann man sagen, dass die Generation Z gerne in Teams arbeitet, so
ja.
Generell?
Ja. Also das haben bei uns ungefähr 77% der Jungen gesagt, dass sie gerne im Team arbeiten. Die verstehen aber unter Teamarbeit natürlich mit Gleichaltrigen. Also jetzt, die haben keine Lust mit dem Boomer, der ganze Zeit sagt, wie toll es früher war und wie schlecht es heute ist. Das zieht die eher runter, sondern tatsächlich eher mit Gleichaltrigen und dann eher vernetzter. Also das muss jetzt nicht vor Ort sein, sondern es können auch ganz andere Teams sein in der Logik her. Aber auf jeden Fall über 2/3 würden das begrüßen.
Welche Mitarbeiter-Benefits braucht es? Ist der Kickertisch ausschlaggebend für die Generation Z? Und wieso möchte niemand mehr 100% arbeiten?
Die Frage ist, wieso möchte niemand mehr kickern? Weil man nicht wischen kann. Du kriegst ja keine Likes für Kickern. Also der Kicker ist es auf keinen Fall. An der Stelle Benefits würde ich einfach die Arbeit interessanter gestalten. Gar nicht so sehr auf die Benefits. Weil sobald ich Benefits anbiete, bin ich vergleichbar mit anderen Firmen. Warum ich nicht 100% arbeiten muss, ist einfach, weil die Jungen da keinen Mehrwert mehr drin sehen. Ich kann mir kein Haus mehr leisten, ich werde mir kein tolles Auto mehr leisten können und die Arbeit als solches ändert nimmer so viel an meinem Ist-Zustand. Wir haben eine extreme Handyflächendeckung. Jeder hat ein Handy für 1.000 €. Jeder hat schon mal irgendwie eine Reise gemacht, eine Fernreise. Die haben schon sehr viel erlebt, wenn die auf den Arbeitsmarkt kommen und sind auch relativ gesättigt. Die meisten wohnen noch zu Hause bei den Eltern. Das heißt, die Arbeit als solches ändert jetzt erstmal nicht so viel an meinem Ist-Zustand. Und da ist schon dieser Punkt, also achte ich mehr auf die Freizeit. Jetzt kann ich mir den Arbeitsplatz aussuchen. Das heißt, der ist ja nicht einmal in irgendeiner Form irgendwas Besonderes, sondern ich kann es halt einfach nehmen und dadurch ist halt einfach, hat sich die Wertung verschoben und dadurch ist jetzt Freizeit einfach hat einen viel höheren Stellenwert.
Eine bessere Work-Life-Balance.
Ja, das zweifle ich mal an, weil wir haben auch viele Studien gemacht, was die Jüngeren dann in ihrer Freizeit machen und da ist ja auch bei den meisten gar kein Progress in irgendeiner Form da. Manche sagen chillen, manche sagen das und weiß ich nicht, ob das, wenn ich quasi jetzt keinen Progress in der Arbeit habe und keinen Progress in der Freizeit, ob das so gesund ist für jüngere Menschen, weil das ist ja eigentlich suggeriert eine extreme Antriebsarmut. So, wenn ich den ganzen Tag quasi dann auch tatsächlich vor Instagram oder Netflix oder YouTube sitze, werde ich ja immer extra Navi spielen. Das heißt, ich mache gar nicht mehr so aktiv viel in die Umwelt rein und das ist gar nicht so gut. Deswegen würde ich Work-Life-Balance jetzt als Psychologe in dem Fall eher kritischer sehen. Das wird gerne als Buzzword genommen, aber da steckt tatsächlich mehr dahinter, als es dann am Endeffekt ist und tatsächlich mehr Negatives für die Jüngeren und das ist denen vielleicht noch gar nicht so bewusst.
Wie binde ich die Generation Z an mein Unternehmen und was braucht es für langfristige Motivation?
Also die meisten sagen uns, das Wichtigste ist eine Arbeit, eine angenehme Arbeitsatmosphäre, sodass es angenehm ist. Und zwar angenehm aus der Sicht der Jungen. Das bedeutet, dass ich wahrgenommen werde, mich einbringen kann und so weiter. Und wenn ich das schaffe, eine gute Bindung zu meinem Vorgesetzten, der ist so eine Art Vater- oder Mutterersatz, dann bin ich auch gar nicht so vulnerabel für Anmachsprüche von anderen Unternehmen, sage ich mal. Dann bleibe ich schon eher dort. Warum soll ich denn wechseln, wenn es erstmal so angenehm ist? Das heißt, das kann jedes Unternehmen, das können vor allem KMU sehr gut machen. Das können Konzerne jetzt weniger, wo man nur eine Nummer ist. Die haben zwar andere Möglichkeiten. Ich sage immer so, das, was die alles mal über Führung gelernt haben, müssen sie jetzt halt auch anwenden.
Dann wären wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage. Wie schaffe ich sinnstiftende Arbeitsplätze in meinem Unternehmen?
Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil das ist sehr subjektives mit Sinn. Ich weiß, dass das jetzt auch wieder so ein Buzzword ist, so Purpose und Sinn und so weiter. Aber das suggeriert immer, dass alle davor sinnfrei waren oder sinnbefreit gearbeitet haben oder sinnlos gearbeitet haben. Das wäre ja immer das andere Extrem. Also wie wir sehen in unseren Studien ist tatsächlich, dass wir so eine Verlagerung bekommen. Also ich nehme halt einfach die Arbeit, damit ich einfach Freizeit anders gestalten kann. Also es verlagert sich die Sinnhaftigkeit dann mehr in die Freizeit. Also das ist ein schwieriges Thema an der Stelle. Aber tatsächlich wird das jetzt eher hinterfragt, warum muss ich denn eigentlich so viel arbeiten? Und wir sehen, dass Arbeit quasi nicht mehr das holistische Gesamtkonzept ist. Also wie jetzt zum Beispiel früher, hätte jetzt ein junger Mensch gesagt, er ist Psychologe, ist auch am Wochenende, er ist immer Psychologe. Er arbeitet halt nur 8 Stunden, aber den Rest ist er auch ein Psychologe. Und heute ist es tatsächlich so, ich bin dann in meinem Fall jetzt Psychologe und ab 17 Uhr bin ich wieder Max Mustermann. Das ist ein Riesenunterschied. Und es wäre so, als wenn ich strebe nach Sinn und den lege ich dann aber nach 8 Stunden wieder ab. Da widerspricht sich das halt sehr stark. Das wird gefordert, aber wenn man da mal echt in die Tiefe geht und näher nachschaut, ist es tatsächlich eher ein Buzzword von den Jüngeren.
Vielen Dank, Rüdiger Maas, für die Teilnahme bei unserem Podcast. Wir sind schon ganz gespannt auf den Vortrag im Anschluss.
Sehr gerne, freue mich auch drauf.